Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie die US-Amerikanerin Nell Singh zur erfolgreichen Schriftstellerin wurde, diese Geschichte erzählt man immer wieder gern. Ein Briefwechsel über Vögel mit keinem geringeren als Jonathan Franzen hat zur Publikation ihres ersten Romans geführt. Der ging gleich durch die Decke. 2014 war das und der nächste wurde schon für den National Book Award nominiert, den wichtigsten amerikanischen Literaturpreis. So ging das los. Inzwischen ist Nell Singh etabliert, auch beim deutschen Publikum, das ja ihren frechen, witzig scharfen Ton mag. Und das vermutlich wird jetzt auch wieder klappen mit dem neuen Roman Avalon. Nell Singh ist im Studio. Nochmals hallo. In ihrem letzten Roman, Nell, heißt es über eine Figur, Flora. Sie glaubte unbeirrt an Frieden, Gerechtigkeit und Game of Thrones. Jetzt heißt die neue Heldin Bran. Was verbindet sie denn mit Avalon, der, ja, dieser mystischen Insel aus der König Artus Sage?
Also diese Bran, die wohnt in L.A. auf einer Art Farm, so eine Baumschule, die von einer kriminellen Stieffamilie betrieben wird. Und ihre Mutter hat sie verlassen, als sie so 10 war, ging in ein buddhistisches Kloster, in die Berge, in die schönen Sierra Nevada Berge. Und das Einzige, was ihr die Mutter zurückgelassen hat, waren so Fantasy-Bücher über König Arthur, also über diesen Mythos. Und das ist für sie dann deswegen so präsent, weil es eine Insel gibt vor der Küste Los Angeles mit Namen Catalina. Und das Städtchen auf der Insel Catalina heißt Avalon. Und sie denkt natürlich dann von klein auf, dass sowas wie eine Insel, eine paradiesische Insel im Westen, wo man hinkommen kann, wo alles perfekt ist, das gibt's in Wirklichkeit. Sie muss es nur finden.
Diese Bran haben Sie uns jetzt schon ein bisschen charakterisiert, Nell Singh. Die heißt eigentlich Brandy. Wer nennt denn sein Kind so nach dem Schnaps?
Also nicht die Oberschicht, sage ich mal.
Aha.
Also das heißt, das sind nicht so hochgebildete Menschen, die Brandy in die Welt setzen, sondern
naja, eher ich kenne hier keine Kinder, die Wodka heißen.
Oder dann so. Müssen Sie mal USA besuchen. Brandy ist ein weit verbreiteter Name, es ist völlig normal.
Sie haben sich schon ein bisschen charakterisiert. Also, sie wächst in der Nähe in L.A. auf, in der Baumschule. Ja, die Verhältnisse sind irgendwie ein bisschen prekär. Also, diese Stieffamilie, die ist so halbkriminell mit ihrer Baumschule. Und Bran, ja, muss da bereits als Kind schuften. Bezahlt wird sie dafür nicht. Und auch sonst wird wenig auf sie gegeben als Mensch. Das hört sich erstmal so nach einer modernen Version von Aschenputtel an. Doch unwohl fühlt sich Bran nicht. Was ist denn das für eine junge Frau?
Gut, dass sie sich nicht so unwohl fühlt, das ist das. Ich glaube, das wird oft übersehen, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Sie kennen ja nichts anderes, vor allem wenn es schon in der Kindheit losgeht. Sie wissen nicht, dass sie mehr beanspruchen können, dass sie Erwartungen stellen können an ihre Umwelt. Und das ist auch ein Grund für ihr Scheitern, dass sie dann sagen, gut, ich kann diesen Job annehmen, wo der Chef mich schlecht behandelt und ich schlecht bezahlt werde. Das ist doch völlig normal. Es ist besser als das, was ich hatte.
Diese Familie, die haben Sie auch schon kurz charakterisiert, Nell Think. Also so ein bisschen halbkriminelles Milieu. Oberhaupt des Clans ist der Großvater, der schraubt nur an seinen Motorrädern rum und dann kommen noch immer irgendwelche Rocker zu Besuch und dann gibt es irgendwie immer sexistische oder rassistische oder frauenverachtende Sprüche sind an der Tagesordnung. Was ist das für ein Milieu? Warum haben Sie sich dafür entschieden? Hört sich so ein bisschen an, so wie so typisches amerikanisches Redneck-Spießer-Milieu und irgendwie auch gefährlich. Waffen liegen natürlich auch immer rum.
Es ist vor allem ein sehr männliches Milieu, wo Frauen wirklich nur eine Nebenrolle spielen und das keine besonders ansehnliche. Und die kleine Bran, die da hineinwächst, sie hat dann die Wahl, was werde ich jetzt? Werde ich, was für eine Genderrolle steht mir überhaupt zu? Und sie entscheidet sich erstmal für im Prinzip gar keinen Gender. Sie lässt die Haare wachsen, damit sie schön ihr Gesicht verdecken, zieht übergroße Kleider an und schaut den Boden an und geht ihre Wege.
Und sie fährt illegal Auto, hat keinen Führerschein, nicht mal einen Pass, keine Sozialversicherungskarte. Das ist auch so ein Motiv, das durchgezogen wird. Sie ist praktisch exterritorial, ne? Sie gehört ja, nirgends sie, dazu.
Es gibt sie nicht wirklich. Sie muss erstmal von sich aus die Entscheidung treffen, zu existieren. So wie bei Sartre, sagen wir mal.
Ich meine, sie bekommt aber sozial schon andere Verhältnisse mit. Also ihre Freunde und Freundinnen aus der Schule, die kommen ja aus sehr guten, finanziell abgesicherten, wohlhabenden Familienhäusern, die sich also, da diskutieren die Kinder, auf welches Elite-College sie gehen. Und Bran ist da dabei und gar nicht neidisch oder wütend auf die Zustände, hört sich das alles an und so ein bisschen achselzuckend. Also ihr macht das irgendwie, dieses soziale Gefälle anscheinend gar nichts aus. Warum?
Also sie freut sich, dass sie toleriert wird und sie geht davon aus, dass es allen besser geht als ihr.
Und dann
wie gesagt, Ansprüche stellt sie nicht und ich finde das so relativ wirklichkeitsgerecht.
Dann passiert allerdings was, sie verliebt sich in einen intellektuellen Überflieger, Peter, der ist aus dieser Clique so ein bisschen, so ein College-Freund von einem Freund und ja, der bringt sie zum Lesen, führt ganz tiefe Gespräche mit ihr und dann kommt plötzlich der Wunsch oder die Idee, sie will Drehbuchautorin werden. Das ist jetzt aber mal ein Riesensprung, habe ich gedacht beim Lesen.
Naja, so plötzlich auch wieder nicht. Aber sie zuerst wird sie ja Barista in einem Coffeeshop. Zuerst muss sie halt fliehen aus diesem Gefängnis quasi von der Stieffamilie. Dann probiert sie andere Einkommensquellen. Aber es ist ja dieser neue Freund Peter, der ihr überzeugen will, dass sie irgendwie ohne im Schweiß ihres Angesichts zu leiden auch Geld verdienen kann, dass sie intelligent genug ist, dass sie Talent genug hat und dazu gehört ja nicht so viel Drehbücher zu schreiben, das sind ja nur Dialoge, also das ist nicht wie Romane schreiben, die hohe Kunst. Er sagt ja nicht, dass sie Romane schreiben kann.
Über diesen Peter und seine Lektüre werden wir uns noch besonders unterhalten. Das ist nämlich echt witzig und lohnt ein Extragespräch, Nelsink. Aber bleiben wir erstmal bei dieser Liebesgeschichte, die keine richtige wird, weil blöderweise hat sich dieser Peter mit der Tochter eines ja sehr einflussreichen Akademikers verlobt, in der Hoffnung, dass es seiner Karriere nützen könnte. Und das ist auch so eine merkwürdige Geschichte, weil man denkt, sag mal, was ist mit dem Typen los? Also so jung und schon so karrierefixiert und ist verliebt in Bran, sagt aber, ja, ich kann natürlich nicht mit ihr zusammen sein, sondern ich muss natürlich irgendwie Karriere machen. Da kann man eine starke Kritik ihrerseits oder des Romans herauslesen im Sinne von dieser High-Academic-Schicht. Gerne geben sie sich mit den Armen ab, aber wenn es um die eigene Karriere geht, dann bleibe ich mal schön bei meinen Leisten.
Also gut, es gibt heutzutage, wenn man an junge Männer denken, die reich werden wollen, dann denkt man gerne an so eine Art Cowboy, so Wilder Westen, also irgendwie Cryptocurrency oder irgendwie in der IT-Branche, wo sie ganz alleine, also ohne Institutionen sich selbst am eigenen Bootstraps, sich selbst dann...
Aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf zu ziehen.
Aber es gibt, wenn ein Mensch sich in eine Institution hineinfügen will, wie in die Uni, in den akademischen Betrieb, dann ist das natürlich ein notorisch super harter Konkurrenzkampf. Und er will das wirklich, er will Professor werden an einer hoch angesehenen Uni. Das ist sein einziger Wunsch im Leben. Und dann will er genauso gnadenlos vorgehen wie auch die IT-Typen. Und die Frage ist, was bringt ihm das? Kann es funktionieren? Er hat es ja eh nicht selbst im Griff, ob er befördert wird oder nicht. Das ist so, dieser Versuch, Menschen zu manipulieren, das ist immer ein bisschen schwieriger, als Software zu manipulieren.
Kommen wir nochmal zu Brand zurück. Sie verändert sich während des Romans schon, als man ihr nämlich doch immer mehr und klar macht, wie attraktiv sie eigentlich ist, wie schön sie ist. Ja? Widerwillig erst, aber doch immer mutiger fängt sie an, sich nett anzuziehen, immer so mit der selbstironischen, ja, ach, was mache ich hier, Gäste. Und dann wird sie, wie sie selbst schreibt, zur Basic Bitch. Den Begriff kannte ich nicht. Was ist denn eine Basic Bitch?
Basic Bitch, das ist, als sie als Barista arbeitet und Leggings trägt mit einem engen Oberteil. Und das ist so ein Look von einer Frau, die nicht so besonders viel im Kopf hat, die aber so durch ihr Äußeres angenehm auffallen will. Und dazu gehört auch nicht sehr viel Geld. Also wenn der Körper stimmt, wenn die Formen stimmen, dann braucht man einfach irgendwas Hautenges und dann ist man gut angezogen.
In der Erweiterung heißt es, ein Genremodell kalifornischer Frauen. Ist das so, ein Soziotyp?
Gut, wahrscheinlich gibt es die auch außerhalb von Kalifornien. Auf jeden Fall, ja, Basic Bitch, das ist aus dieser Zeit, in der der Roman spielt.
Und immer wieder der Name Avalon. Anfangs ja, ist es erstmal die Romane, die Artus-Romane, dann die teure Ausflugsinsel und dann heißt eine Limousine so. Und ein Kurzfilm, den Bran macht, nennt sie auch Avalon. Was wird sie denn eigentlich für eine Filmautorin?
Also sie ist sehr stark beeinflusst von diesem Peter. Das fasziniert sie erstmal, was er zu sagen hat. Aber außerdem ist sie natürlich in den verknallt und will ihm gefallen. Und das führt dazu, dass sie dann seine Ideen sehr ernst nimmt und versucht, ihn also in ihr Denken einzugliedern und so weiterzuentwickeln. Und damit sie mit ihm reden kann, damit sie überhaupt ein Gesprächsthema haben, weil für Klatsch oder Tratsch oder sowas ist er einfach nicht zu haben. Der will über was Intellektuelles reden. Und dann muss sie halt sich ein bisschen hochmausern. Und diese Avalon-Geschichte ist halt eine Utopie, über die sie immer wieder gerne reden. Also wenn man ein Kunstwerk machen würde, was nicht dadurch gelingt, dass es so den allerleichtesten, allereinfachsten Weg des geringsten Widerstandes kulturell einschlägt. Und das ist natürlich mit Gewalt, mit Waffen, mit dem großen Geld, mit Sex, kann man natürlich sofort Zuschauer oder Leser gewinnen. Sie wollen halt eine Alternative aufstellen und die Frage ist, wie kann man das gleichzeitig künstlerisch legitim und auch attraktiv gestalten? Ob es darauf eine Antwort gibt, das ist eine Frage, die auch mich beschäftigt.
Avalon, der neue Roman von Nell Sink, jetzt im Rowohlt Verlag auf Deutsch erschienen, von Thomas Überhoff übersetzt, mit 272 Seiten für 24 Euro. Nell Sink, heute unsere Gefährtin in der Lesart. Immer wenn man sie einlädt, Frau Sink, müssen Sie Fragen zu Amerika beantworten, zur Politik, zur Gesellschaft. Ich lasse das heute mal mit Absicht weg, auch weil es im neuen Roman fast komplett fehlt. Keine Politik, keine Präsidenten. Bran, die Heldin, interessiert das nicht die Bohne. Ihre früheren Romane, die strotzen förmlich von Politik. Ja, da unterhalten sich immer die Protagonisten über das, was vor sich geht in den USA. Haben Sie sich diesmal mit Absicht eine Auszeit gegönnt?
Naja, die amerikanische Bildungspolitik, die spielt auf jeden Fall eine Hauptrolle bei Avalon, weil die Brand hat kein Geld und damit kann sie nicht studieren. Sie kann nicht mal Abitur machen im Prinzip.
Ja, so wird jetzt wieder ein Schuh draus, natürlich. Aber es ist sozusagen, ja, es läuft, aber manchmal läuft so der Fernseher und dann sieht man irgendwie einen Präsidenten, da kann man, ach ja, in dem Jahr spielt es oder so. Aber ich hatte schon gedacht, das ist ein bisschen außergewöhnlich für einen Nell Sink-Roman.
Also das ist erst seit Trump, dass man also Kombination Trump und Smartphones und Social Media, dass man 24 Stunden am Tag nur noch an Politik denkt, das ist neu. Und dieser Roman spielt bewusst in der Zeit vor 2016.
Was anderes Thematisches ist im neuen Roman ganz stark, nämlich Bücher, Literatur, Philosophie, Zeitgeschichte. Und dazu trägt eben jener Peter massiv bei. Über den hatten wir es vorhin schon ausführlich, in den Brand verschossen ist. Und ja, das ist ja wirklich ein akademischer Eierkopf erster Güte. Also er wirft mit Zitaten um sich aus der ganzen Philosophie und der Geistesgeschichte. Irgendwann drückt der Brand sogar die Minima Moralia von Theodor W. Adorno in der Hand. Und sie schreibt ja, ich verstehe nur jeden 20. Satz. Was ist das, Nelson? Was ist das für eine Melodie in diesem kalifornischen Ambiente, die Sie da so nebenbei mitpfeifen? Ich habe so ein bisschen gedacht, Mensch, hat da die Frau Dr. Nelson ihrem akademischen Affen mal wieder richtig schön Zucker gegeben?
Gut, ich meine, es ist völlig normal. Ich denke, das gehörte in meiner Kindheit. Nannte man das noch Cocktail-Party-Gespräche führen können, als man ein bisschen eine Ahnung hatte von intellektuellen Themen. Und dazu gehörte man zum Beispiel, dass man vielleicht schon den Titel von Minima Moralia gehört haben könnte. Oder vielleicht dieser eine Spruch, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Aber mehr musste man nicht wissen. Und oder von Walter Benjamin irgendwas mit der Aura des Kunstwerks im Zeitalter. Ja. genau diese Dinge, es ist eigentlich kein Zufall, dass man nur sie kennt, weil das sind ja die verständlichen Stellen in diesen Büchern und Aufsätzen. Das sind genau die Sätze, die man als Normalsterblicher sich überhaupt merken kann. Und das ist eben die Erfahrung, die Brandon macht. Sie liest das Buch und ihr geht es so ähnlich wie mir, wenn ich Minima Moralia lese. Also ich kann das lesen, ich kann es verstehen. Ich denke unter Umständen so ähnliche Gedanken wie Adorno. Aber hinterher, ob irgendwas hängen bleibt, nee, das ist ja.
Weil Sie gerade die berühmten Sätze, natürlich dieser berühmte Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich habe sofort dran gedacht, wie heißt das wohl auf Amerikanisch oder auf Englisch? Wie übersetzt man das?
Es wird immer wieder anders übersetzt. Ja? Also das Übersetzen in den USA, ich denke, es wird von den KIs nur profitieren. Weil es ist nicht so, dass die Menschen so gut fremdsprachen können.
Ja, aber gibt es so eine Übersetzung? Sagt man da, there is no real or no true life in the false one oder so?
So ähnlich sagt man. So dann reimt man sich zusammen, was das heißen könnte. Und natürlich in dem Aufsatz von Adorno geht es um die moderne Architektur, die er nicht leiden kann. Er ist in New York als Exil und hätte so gern so eine Gründerzeitwohnung, aber er musste in Neubau wohnen.
Wann kommt denn der erste Roman von Ihnen auf Deutsch, Nelsink? Ne? Naja, ist halt auf Deutsch, dass Sie ihn auf Deutsch schreiben.
Dass ich auf Deutsch schreibe?
Ja, nee, oder?
Nee.
Also, meinen Sie echt nicht?
Man sagt niemals nie, aber ich sage Ihnen nie.
Ja, ich meine, ich habe vorhin dran gedacht, wissen Sie, Sie haben so das Wort so völlig normal, hat sich hochgemausert, ja. Wenn man das als Nicht-Deutschsprachler in seinem Wortschatz hat, dann ist man sozusagen Muttersprachler.
Hey, ich glaube, ich habe gerade jetzt einen neuen Roman auf dem Markt. Avalon erscheint jetzt neu im Deutschen. Und ich muss dann halt so Q&A, so Interviewfragen beantworten, schriftlich für Zeitschriften. Mhm. Und ich stelle fest, ich brauche für ein paar hundert Zeichen vergehen Stunden, bis ich mit meinem Deutsch zufrieden bin. Und im Englischen setze ich mich einfach hin und schreibe ein ziemlich einwandfreies, perfektes, eloquentes Englisch. Also Englisch ist für mich absolut keine Arbeit. Und Deutsch ist eine Qual. Also wenn ich da die Wahl habe, ich meine, man kann sich so auf Science-Fiction-Art Situationen überlegen, in denen es gar keine englische Muttersprachler mehr auf Erden gibt, dann würde ich dazu übergehen.
Ich wollte Sie nicht in Bedrängnis bringen, um Gottes Willen. So Ihnen nur Komplimente machen, wie toll es ist, Ihnen zuzuhören. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Aber die Muttersprache macht viel aus. Das ist für jeden Migranten ist das richtig was Wichtiges.
Ich muss jetzt auf die Uhr gucken, wir müssen Schluss machen, Lady. Also nochmal, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und den neuen Roman Avalon.